Ihr lieben Menomios rund um Linz und Umgebung, ganz kurz, ich möchte euch wieder einladen zur Menolounge, dein Wohlfühldate für glückliche Wechseljahre. Diesmal steht alles im Zeichen unserer Hautgesundheit. Es geht darum, wie wir unsere Haut auf den kommenden Frühling und Sommer optimal vorbereiten, und dazu habe ich mir die Hautexpertin Manuela Weber eingeladen. Sie ist Inhaberin von Haut und Seele und die Ansprechpartnerin, wenn es um Naturkosmetik geht. Wir treffen uns am 25. April um 18 Uhr im Fachl in Linz. Bitte Tickets vorher sichern, entweder online oder direkt im Fachl im Geschäft am Hauptplatz in Linz. Link zur Veranstaltung in den Shownotes. Ich freue mich auf euch.
Ja, leco mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Alexa Ivan. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du wieder bei Meno Mio dabei bist. Heute große Klammer Omega-3. Das Omega-3-Thema ist mir vor rund so 3 Jahren zum ersten Mal aufgepoppt, und es hat nicht lang gedauert, dass ich auch in das Game eingestiegen bin. Die Vorteile sind für mich klar auf der Hand, und seit geraumer Zeit wird ja wirklich viel darüber diskutiert. Angebote und Produkte schießen wie Schwammerl aus dem Boden, und ja, auch kritische Stimmen werden laut. Vielleicht hast du dir ja auch schon mal gefragt, was bringt Omega-3 eigentlich wirklich? Wie hilft es meinem Körper gerade jetzt in den Wechseljahren? Und worauf sollte ich eigentlich bei der Auswahl eines guten Omega-3-Produkts achten? All das kläre ich heute mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet. Liebe Alexa, ich freue mich, dass du bei Meno Mio dabei bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich darf dich meinen Meno Mios in aller Kürze vorstellen. Du bist Ernährungswissenschaftlerin, Buchautorin und bekannt aus TV und Medien. Kürzlich hast du das Buch Neustart Wechseljahre veröffentlicht, in dem es um Ernährung in den Wechseljahren geht. Meno Mios, die mich auf Instagram verfolgen und die meinen Blog kennen, kennen auch das Buch, weil das habe ich schon besprochen bzw. empfohlen. Du weißt also ganz genau, wie wir unseren Körper mit der richtigen Ernährung bestmöglich unterstützen können. Bevor wir uns jetzt mit dem großen Thema Omega-3 und Ernährung auch am Rande beschäftigen, würde ich dich bitten, mit mir meine Einstiegsroutine zu durchlaufen, die da heißt So ein Glück, und die soll den größten Irrglauben zu deinem Thema richtigstellen. Also ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen. So ein Glück, das
heute immer mehr Menschen verstehen, wie sehr man mit einer ausgewogenen, frischen und gesunden Ernährung seine eigene Gesundheit positiv beeinflussen kann. Dass das nicht einfach nur sowas ist, was man so nebenbei macht, sondern dass das wirklich ausgewiesene Effekte hat.
Jetzt sprechen wir ja heute über dieses große Thema Omega-3, was ja wirklich sprichwörtlich gerade in aller Munde ist. Und ganz viel, glaube ich, inklusive mir, fragen sich ja Omega-3. Das liest man immer wieder mal, das hört man immer wieder mal. Aber was ist das eigentlich tatsächlich? Kannst du das einmal kurz erklären?
Gerne. Es ist ja, muss man vorweg sagen, es ist ja wirklich witzig, ne? Es gibt so ein Thema, alle reden darüber, aber so richtig genau weiß es eigentlich keiner. Also Omega-3-Fettsäuren sind essentielle, hochungesättigte Fettsäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann. Also wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen, und sie gehören quasi zu den wichtigsten Fettsäuren für unsere Herzgesundheit, für eine gute Gehirnfunktion, für Entzündungshemmung in unserem Körper. Die wirken ganz stark entzündungshemmend auf zellulärer Ebene. Wichtig für die Entwicklung des Fötus im mütterlichen Körper und, was ich auch immer ganz wichtig finde, für aktive, wir sprechen ja jetzt über Frauen, für aktive Frauen, ganz wichtig auch für die muskuläre Regeneration nach anstrengenden Sporteinheiten. Und das heißt eben, wenn man gut regenerieren kann, kann man auch schneller und besser wieder eine neue Sportsession anschließen. Und das ist für uns Frauen in den Wechseljahren ja wichtig.
Genau, wir sprechen über Frauen. Wir sprechen über Frauen in den Wechseljahren. Welche Rolle spielt denn Omega-3 bei den hormonellen Veränderungen, die sich da so abspielen?
Sagen wir mal so, die Forschung ist da noch am Anfang, weil wir alle wissen, deswegen machst du diesen Podcast, ja. Die Wechseljahre sind ein lange, lange sehr vernachlässigtes Thema in der Medizin und in der Wissenschaft gewesen. Also wir wissen, wie gesagt, um die Vorteile, was die Herzgesundheit angeht, was mentale Gesundheit, was Gehirngesundheit etc. angeht. Und das sind natürlich alles Dinge, die auch in den Wechseljahren spielen. Nichtsdestotrotz denken natürlich die meisten Menschen bei Wechseljahren ja erstmal an Hitzewallungen. Hitzewallungen und dieser nächtliche Nachtschweiß, ja, oder diese Nachtschweißausbrüche, das sind ja so diese Leitsymptome, an die als allererstes gedacht wird beim Thema Wechseljahre. Und da muss man sagen, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Untersuchungen dafür. Die sind auch ein bisschen konträr, was jetzt nicht ungewöhnlich ist in der Wissenschaft. Was man derzeit sagen kann, ist, dass sehr viele Frauen berichten in diesen Studien, dass die Anzahl an Hitzewallungen und auch an Nachtschweißattacken reduziert wird, nicht aber die Intensität. Also wenn jemand vorher, was weiß ich, 8 oder 9 Mal am Tag so eine Hitzewallung hatte, dann hat das jetzt vielleicht nur noch 5 oder 6 Mal. Die sind aber trotzdem genauso stark. Ist natürlich trotzdem ein Ergebnis, ja, eine Reduktion der Anfallshäufigkeit. Es gibt aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, Analysen, die sagen, da ist kein so wirklich signifikanter Unterschied. Was man sagen kann und was Studien sehr eindeutig sagen, es gibt eine wirklich positive Auswirkung auf depressive Verstimmungen und auch auf echte Depressionen. Da berichten über 70% der Studienteilnehmerinnen, dass sie eine deutliche bis zu 50% verbesserte oder Besserung ihrer Depressionen haben. Man muss aber dazu sagen, die haben relativ hoch dosiert. Also 2000 Milligramm, auf die Dosierung kommen wir vielleicht gleich noch, Omega-3-Fettsäuren bekommen. Es gibt erste Hinweise auf einen Einfluss bei der Knochengesundheit. Das ist ja ein großes Thema in den Wechseljahren. Durch den Abfall der Östrogene geht uns Knochenschutz verloren. Und wir kommen eher in eine Stoffwechselsituation, wo Knochensubstanz abgebaut wird. Und das scheint sich in ersten Hinweisen durch eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren positiv zu entwickeln. Aber wie gesagt, da ist noch ein bisschen mehr Forschung nötig. Was ich sagen würde, was die Hauptwirkungen sind, und da sprechen wir jetzt natürlich über Frauen in den Wechseljahren, aber das gilt eben für alle anderen Menschen auch, ist Omega-3-Fettsäuren eben sind sehr entzündungshemmend. Und wir wissen, dass wir eben, wenn wir in die Wechseljahre kommen, dass eben durch vermehrtes viszerales Bauchfett auch unser Entzündungsgeschehen ein bisschen getriggert wird und gleichzeitig senken das Risiko für koronare Herzereignisse. Und da, auch das ist ja etwas, da steigt das Risiko für Frauen in den Wechseljahren. Das heißt, wir haben mit Omega-3-Fettsäuren hier auch nochmal eine Substanz, die hier präventiv eingreifen kann. Ich denke, das sind eigentlich so die Dinge, die wir in Förderung stellen sollten im Moment, weil die gut belegt sind. Alles andere, muss man ehrlicherweise sagen, muss noch ein bisschen Forschung nachgeholt werden. Ich will es mal so formulieren.
Und ich finde es so spannend bei dem Thema Omega-3, wenn man dir zuhört oder wenn man sich in das Thema ein bisschen einliest, wie essentiell das eigentlich ist. Ja. Und da sprechen wir jetzt ja nicht nur von Frauen und auch nicht nur von Frauen in den Wechseljahren, sondern, ja, weiß ich nicht, wann fängt man denn an mit Omega-3? Weil man es ja eben anscheinend nicht alleine aus der Ernährung sich die Speicher, und du hast gesagt, Stichwort Dosierung, sprechen wir vielleicht noch, meinen Tagesbedarf irgendwie decken kann.
Ja, sagen wir mal so, also unsere Ernährung hat sich ja verändert in den letzten Jahrzehnten, auch im letzten Jahrhundert. Wir gehen hin immer mehr zu verarbeiteten Lebensmitteln. Die Tiere und auch die tierischen Produkte sind nicht mehr das, was sie früher mal waren. Man muss sich ja fragen, wie haben die Menschen früher das eigentlich gemacht, ne? Und da kann man eben sagen, dass sowohl Eier von Hühnern, die wirklich das fressen durften, was sie natürlicherweise fressen, als auch Rinder, die das fressen durften, was sie natürlicherweise fressen, deren Fleisch und deren Eier bei den Hühnern hat durchaus einen Anteil an Omega-3-Fettsäuren gehabt. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil die einfach alle künstlich gefüttert werden und sind quasi diese Omega-3-Fettsäuren dann nicht mehr drin. Das heißt, heute haben wir auf natürlichem Wege eigentlich nur die Fische, also fette Kaltwasserseefische, Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch, die liefern uns wirklich erkleckliche Mengen an Omega-3-Fettsäuren. Wir wissen aber aus den ganzen großen Ernährungserhebungen, dass es sehr viele Menschen gibt, die essen gar keinen Fisch, die mögen gar keinen Fisch. Das heißt, die können sich über die normale Ernährung dann nicht mehr mit versorgen. Und so kommen wir halt in die Situation, dass wir wirklich inzwischen fast den allermeisten Menschen empfehlen würden, lass mal deinen Spiegel testen, wahrscheinlich sind die zu niedrig und dann würde man supplementieren.
Wo lasse denn meinen Spiegel testen?
Du kannst zum Arzt gehen oder du kannst auch zu bestimmten Laboren gehen, die messen einen sogenannten HS-Omega-3-Index. Und da ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass dieser Spiegel wirklich in den roten Blutkörperchen, in den Erythrozyten gemessen wird. Weil nur dadurch kannst du einen Rückschluss ziehen, wie sind denn meine anderen Körperzellen versorgt. Weil darum geht es ja. Wir wollen ja wissen, wie sind die Körperzellen versorgt, weil diese Entzündungshemmung, muss man sich so vorstellen, das ist jetzt nicht so, du hast eine Wunde auf der Haut und dann kommen da die Omegas und helfen dir, diese Entzündung wieder zu heilen. Tun die auch, aber das eigentliche Geschehen passiert in jeder unserer Körperzelle. Und das wollen wir wissen, wie sind die Körperzellen versorgt, und das misst man über die Erythrozyten, über die roten Blutkörperchen. Und da gibt es so eine Range, wo man sagt, der Spiegel sollte zwischen 8% und 11% liegen. Dann ist man gut versorgt. Die allermeisten Menschen liegen da drunter. Warum? Selbst wenn man zum Teil, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich supplementiere das seit Jahren und trotzdem war mein Spiegel immer da drunter. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das eigentlich sein? In unserer Ernährung heute sind halt relativ viele Gegenspieler drin. Da sind auch Omega-6-Fettsäuren drin und die verdrängen dann im Stoffwechsel die Omega-3-Fettsäuren, sodass die gar nicht da ankommen, wo sie hinkommen. Und insofern muss man einfach sagen, der beste Weg ist wirklich nachgucken, also messen, supplementieren und wieder nachgucken, was ist dann passiert. Ja, kommt das da an, wo es hin soll, um auf der sicheren Seite wirklich zu sein?
Nur ganz kurz das Stichwort Dosierung. Was sind denn so Einheiten, die, bleiben wir bei der Frau in den Wechseljahren, täglich zu sich nehmen sollte? Also was wäre das in Fischen ausgedrückt? Kannst du das so Daumen mal Pi sagen?
Ja, sagen wir mal so, es gibt allgemeine Empfehlungen von so Ernährungsfachgesellschaften und auch von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Die sagen 250 bis 500 Milligramm am Tag, da liegt so unser Bedarf. Jetzt muss man sagen, das sind immer so Mindestzahlen, Mindestanforderungen für komplett gesunde Menschen. Jetzt sind wir ja aber nicht alle gesund. Die meisten von uns haben schon ein bisschen einen angekratzten Stoffwechsel und haben irgendwo kleinere Entzündungsherde, Entzündungsgeschehen auf zellulärer Ebene. Das heißt, da müsste man höher gehen. Und insofern wird häufig gesagt, so eine tägliche Aufnahme liegt so bei 1000 bis 2000. Therapeutische Dosen gehen sogar bis 4000 Milligramm. Also wenn jemand schon herzkrank ist zum Beispiel, kann er in Zusammenarbeit mit seinem Arzt dann auch noch höher gehen, eben 2000, 3000, 4000 Milligramm, aber das sollte man nicht alleine tun. Aber so 1000 ist schon so eine Dosis, das kann man eigenständig entscheiden. Und wenn man das jetzt mal in Fisch ausdrücken würde, also zum Beispiel Lachs, 100 Gramm Lachs enthalten so 1700 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, da wäre man wenn man 100 Gramm Lachs isst, wäre man schon mal gleich für 2 Tage versorgt. Da müsste man aber quasi am dritten Tag wieder so eine Portion essen. Und das passiert halt häufig nicht, ne? Und dann suggeriert uns halt die Werbung, und das ist halt, finde ich, ein großes Problem, dass du dann Rapsöl nehmen kannst oder Chiasamen oder Leinsamen. Weißt du, auf den Packungen steht dann immer drauf, mit Omega-3-Fettsäuren oder reich an Omega-3-Fettsäuren. Was erstmal nicht falsch ist, ja, diese pflanzlichen Produkte enthalten Omega-3-Fettsäuren, aber da müssen wir lernen zu unterscheiden. Und das ist jetzt total wichtig. Es gibt 3 verschiedene Omega-3-Fettsäuren. 2 davon kommen in den Fischen vor. Das ist dieses ganz bekannte EPA und DHA, also Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Das sind die beiden maritimen, tierischen Omega-3-Fettsäuren, die unser Körper verwerten kann, 1:1 als entzündungshemmende Hilfsstoffe, sag ich mal. In den Pflanzen ist eine Omega-3-Fettsäure drin, die nennt sich Alpha-Linolensäure, ALA abgekürzt. Und die ist von der chemischen Nomenklatur eine Omega-3-Fettsäure. Ja, das ist so eine chemische Einteilung, wie viel Doppelbindungen haben diese Fettsäuren und dass die eben vom Omega-Ende herkommen. Deswegen heißen die Omega-3. Und von dieser Einteilung her fällt die Alpha-Linolensäure da auch rein. Aber, jetzt kommt das große Aber, unser Körper kann sie nicht einfach so verwenden. Wir müssen sie erst in EPA und DHA umwandeln. Und das passiert leider nur zu 5%. Und damit relativieren sich natürlich die Omega-3-Gehalte von zum Beispiel Leinöl ganz extrem. Es ist richtig, dass Leinöl 50% Omega-3-Fettsäuren enthält. Das ist total viel, ja. Aber es ist halt die Alpha-Linolensäure. Und davon werden nur 5% oder maximal 5% in die physiologisch wirksamen Formen überführt. Und dann reduziert sich das natürlich ganz schnell. Na, und dann haben wir die Situation, dass wenn du, ich muss auf meinen Zettel gucken, weil ich habe mir das mal ausgerechnet. Also wenn du per se einen Esslöffel Leinöl nehmen würdest und sagen würdest, wie hoch ist der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren? Weil das nehmen wir mal an, glatt 50%, ein Esslöffel hat 10 Gramm, dann wären da also 5 Gramm Omega-3-Fettsäuren drin, die Hälfte, 50%. Wenn jetzt aber nur 5% verwertbar sind für uns, dann müssen wir es ja runterrechnen und dann bleiben 250 Milligramm übrig. Und das ist natürlich nicht mehr so viel. Ne? Das heißt, um auf 1000 Milligramm am Tag zu kommen, müsstest du 4 Esslöffel Leinöl nehmen, was jetzt eine ganz schöne Menge ist. Ne? Ich glaube, das macht keiner. Ne? Kann man natürlich machen, aber ich glaube, das machen die wenigsten. Und insofern sind für uns natürlich Fisch an sich, Fischöle, aber auch das Algenöl als veganes Produkt sehr viel interessanter. Algenöl oder Algen sind quasi die Lebensmittel, aus denen die Fische das kriegen. Ja, warum haben die Fische so viel Omega-3? Weil die diese Omega-3-haltigen Algen fressen. Und diese Algen können wir inzwischen züchten und das Öl auspressen. Und damit haben wir ein veganes Produkt, was extrem reich an Omega-3-Fettsäuren ist.
Ja, unfassbar. Also was für ein großes Fass man sich da mit dem Thema Omega-3 aufmacht. Und wenn ich dir so zuhöre, es ist einfach wahnsinnig kompliziert, umfangreich, es wirklich mit, ich mache das über Ernährung sozusagen zu probieren, weil beim Fisch, da sind wir ja wieder ganz schnell bei dem Thema Schwermetallbelastung, dann aus welchem Wasser, welchen Fisch kannst du denn überhaupt noch essen?
Mikroplastik, ne? Kommt da auch noch mit rein.
Genau, also da haben wir ganz viele Themen. Also ja, und wer zieht sich denn auch, wenn es wirklich hochwertiges Leinöl ist, und ich liebe Leinöl. Das habe ich gelernt bei meinem Aufenthalt im Bleiberg, wo ich FX-Meyer-Kur gemacht habe. Leinöl über Kartoffeln oder so, voll gut, aber ja, da denke ich jetzt nicht drüber nach.
Genau, es soll auch überhaupt kein Argument gegen Leinöl sein. Mhm. Also das möchte ich gar nicht falsch verstanden wissen. Ja, Leinöl ist ein wahnsinnig gesundes, mega gutes Produkt. Aber viele Leute glauben halt, sie können mit dem Leinöl ganz easy ihren oder quasi so im Vorbeigehen ihren Omega-3-Bedarf decken, und das ist halt leider nicht der Fall. Da muss man schon noch ein bisschen mehr tun.
Genau, das wollte ich sagen. Also wenn ich mir das Leinöl über meine Kartoffeln oder Gemüse oder was auch immer tue, dann deshalb ist mein Schluck Algenöl kein kleinerer, ja, sage ich jetzt einmal. Ja, genau. Und ja, also ich glaube, unterm Strich kommt man nicht drum herum, dass man Omega-3 supplementiert. Ja, und da gibt's ja auch, wie eingangs erwähnt, wirklich verschiedenste Produkte. Du hast schon gesagt, Fischöl, Algenöl. Es gibt Kapseln, es gibt in flüssiger Form und. Was sind denn da die Unterschiede? Und vor allem, was ist denn für wen am besten? Kann man das sagen?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass es ist Geschmackssache. Ja? In den Kapseln ist das Gleiche drin. Das wird noch ein bisschen mehr konzentriert. Ich persönlich bin ein Mensch, ich finde Kapselschlucken nicht so schön, weil das für mich immer so eine Medikamentenassoziation hervorruft. Das mag ich nicht so gerne. Ich mag es lieber, wenn ich das natürliche Lebensmittel habe, was ich in mein Essen rein tun kann und was in meinem Essen verschwindet. Insofern bin ich der Öltyp, der immer quasi auf das Öl geht. Aber wenn jemand aus welchem Grunde auch immer lieber diese Kapseln nehmen möchte, dann kann er das genauso tun. Wichtig ist halt immer, dass man wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt findet.
Genau, dazu kommen wir gleich. Ich habe es auch so, also ich nehme auch das Öl. Ich habe lange das Fischöl genommen. Und dann irgendwann hat mir auch jemand gesagt, ja, aber das Algenöl, das ist ja viel besser, weil die Fische haben ja so viel Omega-3, auch wie es, das du schon gesagt hast, aufgrund der Algen. Kann man da irgendwie sagen, was besser, gescheiter ist?
Also ich würde gar nicht unbedingt da eine Unterscheidung machen wollen würden zwischen besser oder nicht so gut. Es ist ein bisschen anders. Also im Algenöl ist der Anteil an Eicosapentaensäure höher. Die wirkt tendenziell noch etwas anti-entzündlicher. In dem Fischöl ist DHA, also Docosahexaensäure, etwas höher konzentriert. Die wirkt mehr aufs Gehirn. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen akademisch, ob man das wirklich spürt oder im Alltag wirklich eine Auswirkung hat. Das wage ich fast zu bezweifeln, aber de facto auf dem Papier ist es so. Was allerdings einen Unterschied macht, ist, man muss einfach sagen, das Algenöl wird gezüchtet. Und diese Algen werden natürlich auf einen möglichst hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren gezüchtet, so wie wir Menschen uns das vorstellen. Das Fischöl ist ein reines Naturprodukt von den Fischen. Und da sind natürlich nicht nur Omega-3-Fettsäuren drin, da sind noch 50 andere Fettsäuren drin. Das sind nicht alles Omega-3-Fettsäuren, sondern ganz andere, die auch für uns gut sind. Also von daher ist es so eine... Also ich mache es inzwischen so, ich bin auch eigentlich der, ich mag einfach dieses Algenöl wirklich auch sehr gerne, aber so jede zweite, dritte Flasche nehme ich dann mal eine Flasche Fischöl, einfach um in den Genuss dieser anderen Fettsäuren auch noch zu kommen, weil die einfach nochmal ganz andere Prozesse möglicherweise anstoßen.
Ah, das ist voll spannend. Bevor wir jetzt gleich über Produkte und so weiter sprechen, Alexa, eine Frage, die ich mir noch notiert habe. Also es liegt auf der Hand, oder man kann sagen, wer jetzt nicht jeden zweiten, dritten Tag Fisch isst, wer Omega-3 nicht supplementiert, kann eigentlich davon ausgehen, dass er unterversorgt ist.
In den allermeisten Fällen, ja. Wobei ich trotzdem immer wieder darauf für plädieren würde, erstmal nachgucken zu lassen,
ja,
weil es gibt schon auch Menschen, die haben immer ein sehr individuelles Geschehen, ja, genauso wie manche Menschen einen extrem hohen Eisenwert haben und du weißt gar nicht, woher das kommt, so kann das bei Omega 3 auch sein, ja. Also ich würde immer sagen, einmal kurz nachgucken, das ist ja jetzt nicht schwierig, das kann man auch wirklich mit so einem Bluttest zu Hause machen und schickt das in ein Labor. Das ist überhaupt gar kein Hexenwerk und dann ist man auf der sicheren Seite auf jeden Fall.
Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil Omega-3 zähle ich jetzt einfach zu diesem großen Nahrungsergänzungsmittel-Bubble-Ding dazu. Und da finde ich es so wichtig, dass ich vorher weiß, was brauche ich und mein Körper überhaupt. Aber so im Generellen gesprochen, Omega-3 ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir unterversorgt sind. Gibt es da irgendwie Auswirkungen oder Wehwehchen, die man eventuell auf diese Unterversorgung zurückführen kann?
Naja, die größte Auswirkung ist eben dieses anti-entzündliche Geschehen. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, hinterher zu sagen, ja, was wäre denn gewesen, wenn derjenige jetzt mehr Omega-3-Fettsäuren gehabt hat? Ich sage mal ein Beispiel. Also dieses anti-entzündliche Entstehen kann man sich so vorstellen, die Omega-3-Fettsäuren, die hemmen bestimmte Botenstoffe, die pro-entzündlich, also entzündungsfördernd wirken. Und gleichzeitig sind sie die Vorstufen von bestimmten Botenstoffen, die Entzündungen wieder einfangen. Also doppelt positiv, kann man sagen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Geschehen hast, wie, sagen wir mal, Arteriosklerose, das ist ja ein Entzündungsgeschehen in den Zellen unserer Gefäßwände. Ja, da hätte das ganz klar eine positive Auswirkung. Ja, und die meisten Menschen, die 50, 55 überschritten haben, die haben an ihren Gefäßwänden irgendwo kleinere Läsuren. Ja, ich meine, wir kommen alle nicht unbeschadet durchs Leben. Und da geht's auch gar nicht nur um unsere Ernährung. Da geht's um, wie du schon gesagt hast, um Umweltbelastungen, um Schadstoffe, um Stress, um natürlich auch unausgewogene Ernährung, Medikamente, all sowas schädigt uns ja auf Dauer, ne? Und da ist es schon sehr, sehr schlau, wenn wir versuchen, einen Gegenspieler einzubauen, der dieses Geschehen ausbalanciert, im besten Falle ausbremst, ne? Und das ganz große Problem, was wir haben oder was wir sehen, ist auch bei Menschen, die sich einfach nicht gut ernähren, wo viel Fastfood gegessen wird, Junkfood gegessen wird, billige Öle verwendet werden, also so Sonnenblumenkernöl, Maiskernöl, Sojaöl, weil das enthält halt ganz viel Omega-6-Fettsäuren, die sind wieder entzündungsfördernd. Und man kann sich das so vorstellen, als hätte man eine Flasche und würde oben einen Trichter auf diese Flasche setzen, um da was reinzufüllen. So, es muss durch diesen Flaschenhals durch alles. Und wir haben halt in der Ernährung oben in unserem Trichter viel, viel mehr Omega-6-Fettsäuren als Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, durch diesen Flaschenhals, durch den die alle durch müssen, drängeln sich halt viel mehr Omega-6-Fettsäuren durch und die triggern Entzündungen. Wenn wir jetzt mengenmäßig Omega-3 da oben mehr reintun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch diesen Flaschenhals einfach auch mehr im Verhältnis mehr Omega-3s durchkommen, einfach höher. Und das ist der Effekt, den wir erreichen wollen. Ja, wir wollen das Verhältnis verschieben, was teilweise bei Menschen, die sich sehr unausgewogen ernähren, sehr, sehr schlecht ist. Und wir wollen das wirklich, wir wollen die Omega-6 runterkriegen und die Omega-3s im Verhältnis wollen wir hochkriegen.
Und da ist dann halt auch essentiell, dass ich wirklich was Gescheites nehme, also ordentliche Produkte nehme und da mich dann wirklich gut versorge. Jetzt ist ja so, Norsan ist der Partner dieser Folge, hat uns zwei auch zusammengeschaltet sozusagen, weil du da eben wirklich die Expertin bist auf dem Gebiet. Und ja, Norsan kommt für mich insofern in Frage, also nehme ich auch schon lange, weil da einfach auf Qualität und Nachhaltigkeit so großen Wert gelegt wird. Und wie siehst das du? Was macht Norsan ja anders als die anderen Marken? Oder anders gefragt, warum ist das Thema Nachhaltigkeit gerade bei Omega-3 so entscheidend und was macht da eben Norsan richtig mit den Produkten?
Das Thema Nachhaltigkeit bezieht sich ja bei Omega-3-Fettsäuren in erster Linie mal auf den Fischfang. Ja, also wo kommen die Fische her? Und Norsan ist halt wirklich sehr bemüht, dass nur dort gefischt wird, wo die Fischbestände nicht überfischt sind. Und die haben dafür auch Auszeichnungen und Zertifikate bekommen, die man sich auch alle auf der Webseite bei denen angucken kann. Und die achten halt wirklich sehr darauf, dass das Ökosystem, aus dem wir die guten Substanzen entnehmen quasi, die wir da haben möchten, nicht überlastet wird. Und weil sie eben wissen aber, dass die Fischbestände gar nicht ausreichen, um uns alle wirklich mit Omega-3-Produkten zu versorgen, sind sie dann eben auch in die Produktion von Algenöl eingestiegen, was eben produziert wird, was gezüchtet wird und damit eben die Fischbestände auch entlastet. Also das ist mal das eine. Das zweite, was ich ganz wichtig finde, Norsan ist extrem transparent, was die Analysen ihrer Öle angeht. Ja, also die werden auf Schadstoffe natürlich kontrolliert und zwar von einem externen Labor. Also die kontrollieren das nicht selber, sondern die lassen das kontrollieren. Das wird auch alles veröffentlicht. Sie haben ein dreistufiges Reinigungsverfahren, was eben Schadstoffe angeht, was Schwermetalle angeht, sodass da am Ende möglichst wenig nur noch drin ist. Man bringt es nicht auf null, aber man bringt es auf drei Stellen hinterm Komma, wo wir davon ausgehen, das macht uns dann nichts mehr. Und sie verkaufen wirklich absolut frische Produkte, was bei diesen hochungesättigten Fettsäuren sehr, sehr wichtig ist, weil die oxidieren ganz schnell. Ne, dieses ungesättigt bedeutet immer, das sind reaktionsstarke Verbindungen, die neigen dazu zu oxidieren. Das heißt, man kann die nicht in unendlicher Menge ewig weit im Voraus herstellen und sich dann irgendwie ins Kühlhaus stellen, sondern das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Auch das machen die komplett transparent. Da gibt es einen sogenannten Totox-Wert, das nennt sich Total Oxidation Value. Das ist dieser sogenannte, also auf Deutsch würde man vielleicht sagen, so eine Art frische Wert für so ein Öl. Und je niedriger der Totox-Wert ist, desto frischer ist das Öl, desto weniger bereits oxidierte Produkte sind da drin, weil ein oxidiertes Öl wäre halt wirklich gesundheitsschädlich. Und all das machen die komplett transparent. Alle diese Analysen kann man einsehen. Abgesehen mal davon, und das ist jetzt eine ganz persönliche Anmerkung von mir, ich arbeite schon relativ lange mit denen zusammen, ist das eine so nette, positive und zukunftsorientierte Firma, die gar nicht mal so, man würde ja immer denken, naja gut, die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen. Aber bei Norsan ist es so, ja, die wollen auch ihre Produkte verkaufen. Aber 50% der Arbeit, die die tagtäglich machen, ist Aufklärung im Bereich Omega-3-Fettsäuren. Ganz neutrale Aufklärung, warum sind diese Fettsäuren so wichtig? Die verbreiten Studien, die unterstützen Wissenschaftler, die da forschen. Was natürlich extrem wichtig ist auf diesem Gebiet einfach auch. Insofern, ja, ist das, glaube ich, eine Firma, der man vertrauen kann.
Voll. Also ich sehe es genauso. Bin ja schon lange Kunde und empfinde es als Kunde super sympathisch oder super zuverlässig, sagen wir so. Und ja, jetzt als, wie sage ich, Kooperationspartner auch. Also lauter nette Menschen, mit denen man dort zu tun hat.
Ja, und auch wenn du eine Frage hast oder dir irgendetwas nicht klar ist, ja, dann kannst du da anrufen, dann kannst du da hinschreiben. Du bekommst immer eine Antwort. Ja, die sind so bereit, dir bei jedem Problem zu helfen und dir alles zu erklären, was dir unklar ist. Das machen nicht viele Firmen.
Und das ist mir ja auch so wichtig, weil ich meine Werbung auf Menomeo ja sehr selektiv halte. Ja, also ich bin nicht diejenige, die wertet, aber ich muss mich einfach mit einer Firma wohlfühlen. Ich muss die gleichen Werte haben und das ist bei Norsan absolut so. Jetzt ist ja so, eben Omega-3, eh schon wie wir es anfangs gesagt haben, der Markt ist ja auch wirklich überschwemmt. Was sind denn so Qualitätsmerkmale, auf die man unbedingt achten sollte? Also was ein Omega-3-Ölkapsel, schlag mich tot, unbedingt haben sollte?
Ja. Also ich würde als Verbraucher oder Verbraucherin als erstes mal auf die Dosierung gucken. Wie viel ist denn da eigentlich drin? Und ich würde schon sagen, 1000 Milligramm sollte so eine Einmaldosis schon enthalten. Dann kann man immer auch so einen eigenen Qualitätscheck machen, Geruch. Wenn das Öl komisch riecht, ja, also wenn das ranzig riecht, dann ist das oxidiert, dann sollte man das auch nicht mehr nehmen. Also das muss wirklich frisch riechen. Das darf leicht nach Fisch riechen, ganz leicht oder eigentlich eher so nach Meer. Es sollte aber nicht komplett ölig, ranzig irgendwie schmecken. Das kann man ja selber als Verbraucher auch überprüfen. Und dann kann man sich natürlich auf den Webseiten der Hersteller diese Totox-Werte angucken. Ja, veröffentlichen die überhaupt? Manche tun das ja gar nicht. Totox-Werte müssen unter 26 sein. Dann gilt ein Öl als unbedenklich. Und dann kann man sich natürlich auch auf den Webseiten umgucken und sehen, sind die Schadstoffe überprüft? Veröffentlichen die Werte? Ja, sagen die mir, ob sie diese Charge getestet haben? Das sind für mich alles so Qualitätsmerkmale, die man als Verbraucher einfach selbst überprüfen kann.
Zum Abschluss würde ich noch ganz gern zu den kritischen Stimmen kommen. Es war ja so, dass in den letzten Monaten ja auch viel über eine mögliche Überdosierung von Omega-3 diskutiert worden ist. Wie schaut's da mit den Fakten aus? Gibt es wirklich Risiken? Und woran erkenne ich es, dass ich überdosiert habe? Kann ich überhaupt überdosieren? Wie schaut's da aus, Alexa?
Also grundsätzlich müssen wir ja sagen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das ist ein Naturgesetz. Wir supplementieren hier einen singulären Stoff und wenn wir den überdosieren, kann der natürlich eine Nebenwirkung haben. Das ist aber bei Vitamin D auch so. Das ist bei Vitamin B12 auch so. Das wäre bei Eisen auch so. Bei Omega-3-Fettsäuren ist es so, dass man festgestellt hat, wenn die überdosiert werden, beziehungsweise wenn jemand schon einen sehr hohen Spiegel hat und man haut dann nochmal hohe Dosierungen obendrauf, dann kann es zu Vorhofflimmern kommen. Vorhofflimmern ist eine ernsthafte Herzarrhythmie, die zum Schlaganfall führen kann im schlimmsten Fall. Also das muss man absolut ernst nehmen. Und das kann aber auch passieren, wenn man unterdosiert ist. Also muss man wirklich, was ich eingangs gesagt habe, schauen, dass man in diesem Bereich von 8-11% bleibt. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, das durchaus zwischendrin überprüfen zu lassen. Kann man übrigens auch beim Arzt überprüfen lassen, wenn man sowieso zum Check-up geht. Ja, dann kann man dem auch sagen, können Sie mal diesen HS-Omega-3-Index bitte mitbestimmen. Insofern, ja, es gibt Überdosierungsrisiken. Und man sollte sich dessen bewusst sein, insbesondere auch wenn man Medikamente nimmt, dann sollte man vorher mit seinem Arzt sprechen. Ich finde sowieso, dass bei den allermeisten Nahrungsergänzungen es klug ist, mit seinem Arzt der kennt ja die persönliche Situation, einmal abzusprechen, spricht da irgendetwas dagegen oder könnte das für mich gut sein, würde ich davon profitieren. Aber wie gesagt, es ist nicht, also auch in der Wissenschaft komplett bekannt, dass es dieses Phänomen gibt. Und deswegen muss man eben genau gucken, wem gibt man wie viel. Ja? Also das ist ja auch so ein eigener Schutz. Möglicherweise bin ich ja schon ganz gut versorgt und kann mir das Geld für ganz hohe Dosierungen auch sparen. Ne? Also muss ja vielleicht auch nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, bei allen Wirkungen von Stoffen gibt es eben auch Nebenwirkungen. Und so ist das auch bei Omega-3-Fettsäuren. Aber das ist nicht so ungewöhnlich, wenn wir einzelne Stoffe singulär ergänzen.
Das ist ja das, was ich zuerst gemeint habe. Also es ist gerade so ein Riesenthema, Nahrungsergänzungsmittel, Omega-3 und so weiter. Und da sollte man schon so eigenverantwortlich sein und so in der Selbstfürsorge sein, dass ich das einfach einmal mit einem Experten, einer Expertin bespreche, statt dass ich dann irgendwem, oh mein Gott, ich muss das reinlernen und das muss ich auch noch nehmen und weiß ja nicht was.
Und man hat halt im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass Nahrungsergänzungsmittel werden gerade so gehypt und jeder hat das Gefühl, ich bin an allen Ecken und Enden unterversorgt und ich muss noch das nehmen und das nehmen. Da kann man auch vom Regen in die Traufe kommen einfach. Ne? Und deswegen ist es wirklich immer der seriösere Weg und jeder Mensch, der eine seriöse Beratung macht, der würde das auch so sagen, erstmal nachgucken. Und dann quasi die Optionen checken, was brauche ich hier eigentlich und was brauche ich vielleicht auch nicht. Denn wie gesagt, es ist ein ganz individuelles Geschehen. Es gibt auch Leute, die sind per se schon mal gut versorgt. Keiner weiß warum. Die sind auch genetisch anders ausgestattet. Das weiß man dann immer nicht so genau. Die sind schon weit oben. Und das gilt es halt herauszufiltern. Aber dass ein Stoff eine Nebenwirkung haben kann, ist nicht ungewöhnlich, ne?
Und glaube ich, was auch ganz wichtig ist, in diesem Atemzug noch zu nennen, es ersetzt keinen gesunden Lebensstil, keine gesunde Ernährung. Also ich kann nicht weitermachen wie bisher, wenn ich mich bisher schlecht ernährt habe und dann glaube ich, ich nehme ein bisschen Omega-3 und dann nehme ich nur ein bisschen Magnesium und dann nehme ich nur ein bisschen Schlag mich tot und dann ist alles gut. Also so funktioniert es auch nicht.
So funktioniert es überhaupt nicht. Das ist genau richtig. Denn natürlich zahlt auch Gemüse, zahlen die Antioxidantien von unserer restlichen Ernährung, zahlen ja auch auf das Entzündungsgeschehen in unserem Körper positiv ein. Das ist immer ein Gesamtbild, was wir da zeichnen müssen. Und zu glauben, ich kann jetzt hier machen, was ich will und dann kippe ich da ein bisschen Omega-3 rauf und dann wird alles gut. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ne? Also das muss man immer in einem Gesamtbild sehen. Eine Sache, die ich noch vielleicht ergänzen will, es gibt eine Gruppe von Menschen, denen würde man Omega-3 nicht empfehlen, und zwar alle Menschen, die Blutgerinnungsstörungen haben. Weil Omega-3-Fettsäuren ja das Blut verdünnen und wenn du eine Blutgerinnungsstörung hast, dann kann das eben dazu führen, dass man zu stark blutet dann einfach. Ne? Und deswegen würde man solche Menschen immer sagen, also für dich wäre jetzt Omega-3 nix. Und eben alle Menschen, die wirklich dauerhaft unter irgendeiner Medikation stehen, würde ich auch immer sagen, vorher einmal mit dem Arzt bitte sprechen.
Wichtige Information. Alexa, zum Abschluss würde ich dir gerne die Fragen aus der Menomio-Community stellen. Da schreibt die Tiare 1977, eignen sich Tropfen oder Kapseln besser? Ich glaube, das können wir abhackeln, das haben wir besprochen. Und wann ist der optimale Zeitpunkt der Einnahme?
Das ist eine gute Frage. Omega-3-Fettsäuren sind, weil es eben Fettsäuren sind, natürlich von einer fetthaltigen Umgebung abhängig. Die werden umso besser aufgenommen, wenn da auch noch ein bisschen mehr Fett dabei ist, weil eben insgesamt die Fettverdauung anspringen muss. Ja, also da muss Gallensäure ausgeschüttet werden und so weiter. Das heißt, Omega-3-Fettsäuren nicht nüchtern einnehmen, sondern immer zu einer Hauptmahlzeit, in der auch ein bisschen Fett drin ist.
Habe ich nicht jetzt wieder was gelernt, sondern wieder ein friendly reminder, aber es ist bei mir oft so in der Früh so ein bisschen Routine und dann erinnert ich mich, dass ich das eigentlich nicht machen soll.
Na genau, ein Frühstück reintun.
Ja, genau. Die Mickey Lua möchte wissen, soll man seinen Omega-3-Status vor der Einnahme prüfen? Ja, haben wir schon gesagt. Und ist die Einnahme dauerhaft sinnvoll? Das finde ich auch spannend. Also einmal Omega-3 immer?
Ja, also sagen wir mal so, das hängt natürlich davon ab, wie entwickelt sich der Spiegel dann. Ne? Ich würde dann sagen, wenn man so einen jährlichen Check-up macht, das durchaus dann immer mal checken lassen. Wenn du dann wirklich im oberen Bereich angekommen bist, dann kannst du es sicherlich auch mal eine Weile aussetzen. Kann man quasi so nicht pauschal beantworten. Die meisten Menschen nehmen es schon ein bisschen länger dann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man das zwischendrin, es Menschen gibt auch, die zwischendrin mal aussetzen können, weil sie dann da angekommen sind, wo sie hinwollen von den Spiegeln. Und dann kann man das mal ein bisschen lockerer sehen.
Es schließt sich einfach der Kreis, ja, zu etwas sich entscheiden, aber dann trotzdem einmal wieder zwischendurch checken lassen. Brauche ich es noch oder tut mir gerade eine Pause gut oder gehöre ich sowieso zu diesen Menschen, die das dauerhaft nehmen sollten?
Ja, das hängt ja so ein bisschen davon ab, auch wie viel Stress hast du im Leben, wie viel Sport machst du auch. Ne? Also wie viel wird da einfach auch verbraucht in deinem Körper? Das ist bei dem einen höher als bei dem anderen. Ne? Und bei dem es höher ist, der ist vielleicht eher derjenige, der es dann dauerhaft nimmt und ein anderer kann vielleicht eher mal, der so ein bisschen gechillter und gelassener ist oder so, kann dann vielleicht auch mal eine Pause machen.
Die Abschlussfrage von der Cut2 hoch haben wir eigentlich auch schon beantwortet. Nichtsdestotrotz, sie schreibt, Algenöl wird derzeit als vegane Omega-3-Quelle sehr beworben. Was ist mit Lein- oder Hanföl? Aber vielleicht nochmal ganz kurz, Alexa, dass du das nochmal zusammenfasst.
Ja, also das ist quasi diese Geschichte, die ich erzählt hatte. Leinöl und Hanföl enthalten keine physiologisch wirksamen Omega-3-Fettsäuren, sondern eine Form von Omega-3-Fettsäuren, die erst in eine physiologisch, also eine stoffwechselaktive Form umgewandelt werden muss. Und das passiert nur zu 5%. Bei Leinöl kann man sagen, geht noch so vom Inhalt. Also wie viel Omega-3-Fettsäuren sind da drin? Hanföl und auch Rapsöl, muss man einfach sagen, viel zu niedrig dosiert. Da ist einfach nicht genug drin. Ja, das ist sind trotzdem gesunde Öle, gar keine Frage. Ja, aber diese explizit zu nehmen, um seinen Omega-3-Spiegel damit hochzubekommen, das kann allenfalls eine kleine Ergänzung am Rande sein, aber sollte nicht die Hauptmaßnahme sein.
Liebe Alexa, ich sage vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit und ja, für die spannenden Einblicke. Danke, dass du bei Menomio dabei warst.
Sehr, sehr gerne, Daniela.
Menomio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomio-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gern mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomio.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke bei Spotify. Um Menomio und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir, wenn du Menomio auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es auch auf Instagram unter wechseljahre_podcast und auf menomio.at, ganz klassisch im Internet, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. So, liebe Alexa, auch dich darf ich bitten, zum krönenden Abschluss sozusagen in mein Freudenbuch zu schreiben. Wir hören genauso auf, wie wir angefangen haben. Ich beginne einen Satz, du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Schlafstörung. Wirkliche Durchschlafstörungen, die mir das Leben schwer gemacht haben, weil man dann nämlich im Alltag nicht mehr, also man ist einfach energielos, nicht mehr so energiegeladen, wie ich das vorher kannte. Und bei mir dann auch wirklich ganz klassisch dieses Frozen Shoulder Syndrom, was allerdings, da bin ich erst später drauf gekommen, dass das auch damit zu tun hatte und mein Orthopäde hatte da auch keine Ahnung von.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Stimmungsschwankungen, wirklich an einem Tag himmelhoch betrübt und am nächsten Tag sowas von Energie geladen, dass die anderen alle nicht mitkommen. Und dann habe ich ganz schlimm das Thema Rückenschmerzen, war mir auch nicht klar, dass das oder wie sehr das mit den Wechseljahren zusammenhängt. Seit ich ein paar Hormone substituiere, ist das nämlich deutlich, deutlich besser geworden und ich wünsche, ich hätte das früher gewusst.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Ja, genau. Dass extreme Schmerzen so im oberen Brustwirbelbereich eben auch durch Hormonschwankungen ausgelöst werden können und nichts mit falscher Haltung oder falscher Matratze oder was ich ja noch alles ausprobiert habe, zu tun haben.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Me-Time. Also wirklich mich selber rausnehmen, Zeit für mich, einfach ein bisschen langsamer machen, Regenerationszeiten auch priorisieren für mich selber, ne, dass man nicht mehr so in diesem Hamsterrad wie vor 10, 15 Jahren weitermacht, sondern wirklich sich selber auch ja Gutes tut.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Gelassen durchs Leben gehen.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.